Welche Vorsätze hast du dir genommen letztes Jahr am Ende, am 31.? Hast du dir überhaupt noch Vorsätze genommen? Und wenn du dir Vorsätze genommen hast, wir haben jetzt so Mitte Januar, was ist noch geblieben? Wer hat Erfolg gehabt? Mal Hand hoch. Schön, doch ein paar wenige. Ja, die Frage ist doch, weshalb machen wir uns eigentlich immer gute Vorsätze? Also meistens. Kann es sein, dass wir irgendwie einen inneren Mangel verspüren? Wir sind irgendwie nicht ganz dort, wo wir gerne sein wollen. Also mir geht es so. Wenn ich dann so Ende Jahr mir überlege, wie ist das Jahr gelaufen? Wo stehe ich persönlich mit dem, was der Herr mir erlaubt hat, dann habe ich so den Eindruck, eigentlich wollte ich so viel und irgendwie bin ich einfach unter dem, was ich mir so vorgestellt habe. Irgendwie fehlt ein Teil. Sei das in meinem Charakter, meinen Gewohnheiten, einfach in dem, was ich denke, hätte Gott in mir umsetzen können. Irgendwie hat man so diesen Eindruck. Deshalb auch diese Überlegung, das Geheimnis der täglichen Erneuerung entdecken. Tägliche Erneuerung. Erneuerung heißt ja Veränderung. Eben etwas, das in uns sich verändert. Etwas Neues, das entsteht. Und ich möchte einfach drei Punkte mitgeben. Das kann man sich irgendwie merken, oder? Drei Punkte. Nun, das Erste. Ja, wir lernen Kinder, oder? Und wir sehen das, sorry, das war ein bisschen zu schnell. Kleinere Kinder, die schauen so auf zu den Eltern oder wer immer dann rundherum ist und ahmen nach. Wir sehen das hier, wenn der Papi Rasen mäht, oder, dann will natürlich der Kleine auch Rasen mähen. Und das ist etwas, das in uns gegeben ist. Wir schauen auf andere Leute. Bewusst oder vielleicht auch unbewusst. Und manchmal sehen wir jemanden und sagen, diese Eigenschaft von dieser Person, das möchte ich eigentlich auch haben. Oder so möchte ich auch sein. Und das ist der erste Punkt, den ich betrachten möchte. Erneuerung durch Nachahmen. Der Paulus hat der jungen Gemeinde in Thessaloniki Folgendes geschrieben. Ihr seid unserem Beispiel gefolgt und damit dem Beispiel des Herrn. Und dann ein bisschen später, so seid ihr zum Vorbild geworden für alle Glaubenden. Doch interessant. Diese jungen Gläubigen haben in Paulus und denjenigen, die mit ihnen gegangen sind, wie ein Vorbild gesehen, wie man Jesus nachfolgen kann und haben das nachgeahmt. Gleichzeitig aber haben sie eigentlich Christus nachgeahmt. Er ist ja Mensch. Jesus als Mensch nachgeahmt. Nun, im Nachahmen sind sie auf einmal selber zu Vorbilder geworden, wo wieder andere nachahmen konnten. Und so sehen wir dieses Grundprinzip hier drin. Und zwar geht es hier vor allem auch um ganz praktische Sachen. Zum Beispiel eben, wie ist unser Charakter? Wie sind unsere Einstellungen? Und so weiter. Vieles kann man nicht einfach so in Büchern lernen und lesen, sondern es sind Leben von anderen, die uns prägen. Und ich möchte noch einen Vers anschauen, 2. Korinther. Der Paulus schreibt hier an die Korinther, wir alle sehen die Herrlichkeit des Herrn, Jesus Christus, mit unverhülltem Gesicht wie in einem Spiegel. Dabei werden wir selbst zu seinem Ebenbild verwandelt. Wir bekommen immer mehr Anteil an seiner Herrlichkeit, so wie der Geist des Herrn bewirkt. Dieser zweite Brief an die Korinther ist ein ganz spannender Brief, weil er sehr viel über diese Wirksamkeit des Heiligen Geistes schreibt. Und nun sagt uns der Paulus hier, wir haben ja das Vorbild. Also wir alle haben Vorbilder in anderen Menschen, aber wir haben das Vorbild in Jesus Christus. Er ist der einzige vollkommene Mensch, der jemals hier auf der Erde gelebt hat. Keiner von uns ist vollkommen. Gerade vorhin in der Empore haben wir gesprochen, jeder von uns hat so seine Ecken und Kanten. Aber jetzt wollte ich nicht sagen, er hat den Ecken ab, aber einfach jeder von uns hat seine Mängel. Aber Jesus nicht, Jesus ist der Vollkommene. Und wir dürfen auf ihn schauen. Und das Spannende, was hier jetzt uns gesagt wird, indem wir auf ihn schauen, werden wir verändert. Habt ihr schon die Leute gesehen, die so immer auf diesen Buddha starren, oder? Und dann irgendwie so wie selbst wie Buddha werden, oder? Aber eben, das ist jetzt kein gutes Vorbild, oder? Der Buddha. Aber Jesus ist für uns das perfekte Vorbild. Nun eben, was heißt überhaupt jetzt eigentlich auf Jesus schauen? Müssen wir uns da irgendwie eben versinken in eine Meditation und ich glaube, genau das ist es eben nicht. Es ist nicht etwas Mystisches, sondern ganz praktisch. Wir haben einerseits das Wort Gottes. Wir haben die Bibel, die uns in den vier Evangelien Jesus aufzeigt, wie er gelebt hat. Und wir dürfen hier uns Zeit nehmen, um das zu lesen, um darüber nachzudenken, um auszutauschen mit anderen. Und diese moralischen Herrlichkeiten, die in Jesus sind, entdecken für uns. Wie er umgegangen ist, zum Beispiel mit dieser Frau am Brunnen. Kein Jude hätte mit dieser Samaritanerin geredet. Aber er war da, er nahm sich Zeit, er hat mit dir geredet. Und so weiter, einfach so viele Beispiele. Und ich glaube, genau das hat eine wunderbare Kraft. Und es gibt hier auch einen Zusammenhang. Wir reden ja manchmal von Idolen. Und gerade junge Menschen haben manchmal so gewisse Idole. Und wir Eltern sind dann manchmal ein bisschen besorgt, weil wir den Eindruck haben, das ist, glaube ich, nicht ganz das richtige Idol oder eben Vorbild. Weil Idole, das Wort kommt eben vom Griechischen, das heißt ja eigentlich Götze. Und wenn irgendjemand so ein Idol hat, also ich kann das so auch beobachten zum Beispiel, sagt man, jawohl, der Messi, oder? Fußballer. So will ich auch sein, so will ich auch Fußball spielen können, oder? Und je höher das so ein Idol an Wert hat für einen, umso mehr werde ich dem nacheifern. Und das braucht gar keine große eigene, sage ich mal, Überwindung oder Anstrengung, das geht ganz automatisch. Man will genauso wie dieser Superstar oder vom Fußball als Beispiel jetzt. Und jetzt ist die Frage, ist für uns Jesus der Star? Star ist ja eigentlich Stern, oder? Ist er wirklich die Person, die uns völlig einnimmt? Bei der wir wirklich aufschauen und sagen, so wie er, so will ich sein. Er ist das Beispiel, das Vorbild, dem ich nacheifern möchte. Und zwar, weil ich ihn liebe und weil ich ihn bewundere. Da muss ich mich nicht überwinden und sagen, oh ja, ich sollte vielleicht auch noch ein bisschen geduldiger sein, so wie Jesus geduldig ist. Sondern ich möchte so sein, wie er ist. Als innerer Antrieb. Und im Bewusstsein, eben, ich kann ja das nicht in mir selber produzieren, sondern der Geist, der in uns gegeben worden ist, der macht das, der bewirkt das. Also dieser erste Punkt mal mitnehmen. Wir möchten Jesus Christus im Zentrum haben als unser Vorbild, dem wir nacheifern wollen. Und dann wird Gott diese Veränderung in dir Schritt für Schritt machen. Nun, bei Beziehungen wissen wir, das Gespräch, das ist das Öl für das Getriebe, oder, von der Beziehung. Wo Menschen nicht mehr miteinander reden, wird es immer kälter und immer schwieriger. Missverständnisse sind da und so weiter, Vorurteile. Wenn man aber miteinander redet, natürlich auf Augenhöhe, und miteinander austauscht, dann kann ein Fortschritt stattfinden. Deshalb ist das zweite Geheimnis, also Geheimnisse natürlich, für viele sind das ja offene Geheimnisse, oder? Also zweites, eine Erneuerung durch die Gemeinschaft mit Gott. Weil aus der Gemeinschaft, aus dem Miteinander austauschen, wachsen wir, werden wir verändert. Das ist der zweite Punkt. Nun, wenn ihr das Wort stille Zeit hört, was passiert in euch? Was für Gefühle kommen da hoch? Gefühle der Freude, sagt, jawohl, da freue ich mich, diese stille Zeit mit dem Herrn zu haben. Oder ist es eher so, dass so wie ein schlechtes Gewissen, ja, eigentlich will ich ja stille Zeit haben, aber eben es klappt nicht immer so. Oh ja, ist denn so ein Muss, man muss ja, sollte. Was löst das bei euch aus, stille Zeit? Mögt ihr euch noch erinnern an Freddy Staub? Ja, war letzten September hier, das war der mit der Kiste da, oder? Ja, mögt ihr euch noch erinnern? Diejenigen, die das gesehen oder live miterlebt haben, ganz spannend. Und ich bin da auf ein Zitat von ihm gestoßen. Stille Zeit ist kein Muss, sondern ein Plus. Das war oder ist seine Aussage. Und so müssen wir vielleicht wieder ganz neu entdecken, diese Zeit, diese exklusive Zeit mit Gott, eben wir nennen sie so traditionsreich, stille Zeit. Der Begriff ist nicht so wichtig, aber wichtig ist, dass wir irgendwie diese exklusive Zeit mit Gott ganz neu wieder vielleicht entdecken, schätzen lernen, lieben lernen. Auch zu sehen, dass das ein Privileg ist. Und das gilt ja übrigens für alle Beziehungen. Sei das in der Ehe, diese exklusive Zeit miteinander zu haben, um auszutauschen, einfach über alles. Oder auch mit den Kindern, wirklich mit jedem Kind so eine exklusive Zeit zu haben, wo er weiß, jawohl, da ist der Papi, ist für mich da. Da kann ich mit ihm reden. Da ist deine Aufmerksamkeit voll da. Und so ist eben diese stille Zeit, eine Zeit, bei der wir einfach sagen, jetzt will ich mich ganz exklusiv mit Gott unterhalten. Ich will einfach da sein mit ihm. In dieser Gegenwart Gottes, ganz bewusst, in diesem Austausch. Und da ist eben die Frage, wie sieht das aus? Ich muss sagen, ich habe den Eindruck, vielleicht jetzt durch Corona haben wir vielleicht wieder ein bisschen mehr Zeit, ein bisschen mehr Ruhe in gewissen Momenten, aber andererseits kann es für andere Leute auch zu mehr Betrieb kommen oder zu mehr Unruhe. Aber ganz allgemein, denke ich, haben wir in unserer westlichen Gesellschaft, sind wir so in einem Betrieb drin. Es läuft immer etwas. Man hat immer den Eindruck, oh ja, das und das und das sollte ich noch machen. Oder der ruft an und und irgendwie diese Zeit zu finden. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Bin ich der Einzige, der kämpfen muss um diese Zeit? Also wirklich ganz bewusst sagen, ich möchte diese Zeit haben, exklusiv, und ich freue mich auf diese Zeit. Einfach mit Jesus zu sein. Ich muss keine Leistung erbringen. Das ist etwas, das ich auch mal irgendwie lernen musste. Ich war sehr, sehr leistungsorientiert. Und irgendwie wie lernen müssen, hey, stille Zeit, nicht eine Leistung erbringen, ich muss noch 3 Kapitel lesen, oder? Sondern einfach da sein. Ich lese im Wort, ich lasse es auf mich wirken, ich bete, aber ich muss nicht irgendwie ein Gebet sprechen, das jetzt ganz genau 7 Punkte hat und alles beinhaltet, was notwendig ist für ein Gebet, sondern einfach reden. So wie ich mit dem Gegenüber rede. Einfach diese Gemeinschaft und genießen, sagen, ja, Gott ist da. Manchmal spürt man das und manchmal spürt man das nicht. Es ist nicht eine Frage der Gefühle. Natürlich, die Gefühle spielen mit, aber es ist nicht eine Frage des Gefühls, ob ich das jetzt spüre. Es ist eine Frage der Realität. Gott hat es uns versprochen, er ist da. Jesus hat gesagt, ich bin da, ich bin mit euch bis zum Ende. Und deshalb ist es eben ein Privileg, diese Zeit zu haben. Und in dieser Zeit, genau in dieser Zeit, bei der ich austausche, findet Veränderung statt. Wird Gott in dir Veränderungen vornehmen? Ich muss dazu aber noch etwas vorausschicken. Ein ernstes Wort, das Jesus zu Nikodemus gesprochen hat. Nikodemus war ja ein sehr gebildeter Mann und er kam in der Nacht zu Jesus, um mit ihm zu reden. Und jetzt sagte, völlig unerwartet für Nikodemus, und er konnte das auch gar nicht so einordnen für den ersten Moment: Wahrlich, wahrlich, ich sage dir, wenn jemand nicht von Neuem geboren ist, so kann er das Reich Gottes nicht sehen. Also eine Voraussetzung, damit überhaupt ein Wachstumsprozess starten kann, ist die Neugeburt. Deshalb die Frage an dich hier, Frage an diejenigen, die zuschauen: Bist du von Neuem geboren? Hast du neues Leben? Hast du dein Leben Jesus komplett hingegeben? Hast du den Moment gehabt, bei dem du kapituliert hast vor Gott, gesagt hast, hey, ich bin ein Sünder, ich kann vor Gott nicht bestehen. Bekenne meine Sünde und Sündhaftigkeit. Und dann aber die Annahme des Geschenks in Jesus Christus. Und dann haben wir das Versprechen, gibt es eine Wiedergeburt. Dann wirst du von Neuem geboren. Und von Neuem geboren heißt, dass der Heilige Geist in dein Herz kommt und etwas ganz Neues macht. Und ohne das gibt es keine weitere Erneuerung. Ist völlig unmöglich. Da kann sich jemand abmühen, das ganze Leben lang, das geht nicht. Das geht nur, das ist der Startpunkt. Also für alle diejenigen, die hier noch keinen klaren Start gemacht haben, möchte ich wirklich von Herzen sagen, jetzt ist der Moment, heute. Jetzt, wo du das hörst, warte nicht. Und das ist ein wunderbarer Start. Also nicht zum Mond, aber wirklich zu dem, was Gott in deinem Leben bewirken will. Im Titus oder zu Titus sagt der Paulus, da rettete er, und er spricht von Gott, uns durch das Bad der Wiedergeburt. Das ist eben das, oder? Dieser Moment, das ist der eine Moment. Und dann durch die Erneuerung des Heiligen Geistes, der in reichem Maße über uns ausgegossen hat, durch Jesus Christus, unseren Retter. Also der Schlüssel, oder, für die tägliche Erneuerung ist der Heilige Geist. Die Wirksamkeit des Heiligen Geistes in uns. Der Heilige Geist ist eine Kraftquelle. Und es ist so, wenn man ja langsam dann doch auch ein bisschen älter wird, das habe ich jetzt eben feststellen müssen, letzten Dezember, dass ich doch auch ein bisschen älter werde. Und dann merke ich die Kräfte, oder? Den Kräftehaushalt muss man auf einmal ein bisschen aufpassen, oder? Man kann nicht einfach wieder so voll, man merkt auf einmal, ups, da gibt es ja Grenzen, die das, aber der Heilige Geist ist grenzenlos. Das ist eine grenzenlose Kraft, die in dir wirkt. Das ist etwas Wunderbares. Weil Gott ist der Grenzenlose. Das ist eine unendliche Kraftquelle, um in dir zu wirken. Deshalb ist die Wirkung des Heiligen Geistes eben der Schlüssel. Und so schreibt er dann eben an Kapitel 4, deswegen werden wir nicht mutlos oder eben müde, verzagt oder irgendwie niedergeschlagen, sondern wenn auch der äußere Mensch, also eben der Leib, nimmt ein sehr starkes Wort, oder aufgerieben, man kann dem auch sagen, wie verbraucht, verzehrt wird, oder eben verfällt, altert. Was sagt er jetzt? Macht er diesen Kontrast? Jetzt sagt er, dieser äußere Mensch, oder der leider, oder ab irgendeinem Moment, oder geht es eben nicht mehr aufwärts, sondern eher abwärts. Und da sagt er jetzt doch, unser innerer Mensch, das heißt unser Herz, wird von Tag für Tag erneuert. Also genau diese tägliche Erneuerung wird uns versprochen. Das ist nicht irgendwie eine Fiktion oder jetzt eine Idee, die ich habe. Es ist etwas, das Gott sagt. Das kannst du in Anspruch nehmen. Aber wichtig zu erkennen, es gibt den einen Moment der Wiedergeburt. Das ist der Moment. Und dann das Leben, das ist ein Prozess. Wir reden eben dann vom Prozess der Heiligung. Das geht Schritt für Schritt, Schritt für Schritt. Wird Gott in dir wirken, wird dich innerlich umgestalten, verändern in das Bild, das er will, nämlich, dass wir Jesus gleich werden. Das ist ja wirklich ein Ziel, oder? Das, und Paulus hat gesagt, nicht, dass ich es schon erreicht hätte, oder? Aber ich schaue auf dieses Ziel, auf das möchte ich zugehen. Vielleicht mögen sich der eine oder andere noch erinnern an dieses Schaubild vom Herzen, das damals dann einfach so ohne Animation hingeklatscht worden ist mit der ganzen Komplexität. Und das Herz, oder unser innerer Mensch, unser Leib, Seele, das, was man eben nicht materiell irgendwie fassen kann, was aber uns ausmacht, was du bist, das möchte eben Gott heiligen und verändern. Römer 6 heißt es, jetzt aber, da ihr von der Sünde frei und Gott dienstbar geworden seid, habt ihr als eure Frucht die Heiligung, als Ende aber das ewige Leben. Also genau das ist das Ziel dieser Heiligungsprozess. Mit dem Wissen, irgendwann ist dann der Moment, wo wir der Übergang ist von diesem Diesseitigen zum Jenseitigen, zum ewigen Leben. Und so möchte Gott in uns wirken, eine Frucht bewirken. Und als Informatiker nochmals, wir haben einen Input, oder? Da gibt es eine Verarbeitung und da gibt es einen Output, oder? Ganz einfach, man sagt ihm das Eva-Prinzip, oder? Und wenn ich eben Garbage reingebe, oder? Also Müll, dann darf man nicht erwarten, dass etwas Gutes rauskommt, oder? Also deshalb ist es ganz wichtig, was nehmt ihr auf? Was nehmen wir auf? Sehr entscheidend. Und meine Erfahrung im Leben ist das Wort Gottes, die Bibel. Das ist etwas ganz Spezielles. Wenn wir das studieren, wenn wir das lesen, wenn wir das aufnehmen wie ein Schwamm, dann wird der Geist Gottes mit dem Wort zusammen in uns wirken. Und deshalb ist das sicherlich einer der allerwichtigsten Punkte. Klammer auf, kleiner Werbespot. Bible College hat wieder ganz gute Kurse. Die fangen an, entweder im Februar oder vielleicht dann halt im März. Aber ganz sicher fangen sie wieder an. He? Klammer wieder zu. Aber eben auch sonst, es gibt gute Bücher, gute Filme, gute Audios und so weiter. Einfach aufpassen. Mit was beschäftigen wir uns? Mit was vertreiben wir die Zeit? Aufmerksam sein hier. Es geht darum, dass eben genau unsere Wertevorstellungen verändert werden. Und dass Tugenden, das ist ein Wort, das man eigentlich heute kaum mehr hört, oder? Jetzt mal interessant, eine Umfrage zu machen. Man hat das letzte Mal etwas gehört über Tugend. Oder erklär mir mal, was ist eine Tugend? Viele haben da Mühe, überhaupt zu sagen, was ist denn eigentlich eine Tugend? Ich habe natürlich nachgegoogelt. Sittlich wertvolle Eigenschaft. Also eine sittlich wertvolle Eigenschaft ist eine Tugend. Gott möchte in dir wertvolle Eigenschaften bewirken. Eben zum Beispiel barmherzig sein, haben wir darüber gehört, letzten Sonntag. Geduldig sein. Hilfsbereit sein. Gnädig sein und so weiter. Tugenden, die Gott in uns bewirken will. Nun, der Charakter wiederum, das ist eigentlich das, was unser Tun, was unser übliches Tun darstellt. Das heißt, das Muster, oder, von unserem Wollen und Handeln, das bildet dann den Charakter. Und alle, die wir ja eben auch Kinder haben, wir haben ja versucht oder versuchen mit der Erziehung den Charakter zu bilden. Und so möchte Gott deinen Charakter bilden. Und das passiert in einem täglichen Prozess, Schritt für Schritt. Ich habe euch ja versprochen, es gibt drei Punkte, oder, die wir anschauen. Nun, wer ist schon mehr als 10 Jahre mit Jesus unterwegs? Mal Hand hoch. Na, doch, einige. Wie war das, wenn ihr nochmals zurücklegt, überlegt? Zu Beginn, oder, hat man meistens einen richtigen Schwung, oder? Also bei mir war das so. Da ist man ganz begeistert. Und vieles hat sich gerade direkt verändert. Und man hat überall erzählt, oder, was man erlebt hat mit Jesus und dann festgestellt, ups, die anderen interessieren sich gar nicht so dafür. Und irgendwann mal geht die Temperatur auf einmal ein bisschen runter, oder? Es kommt die tägliche Routine und irgendwie, wie bei den Ephesern, oder? Beim Sendschreiben, die erste Liebe ein bisschen erkaltet. Und das ist genau der Punkt. Wie soll das jetzt weitergehen, wenn so die erste Euphorie durch ist, oder? Wenn jetzt eben auch alte Probleme, die ich gedacht habe, die sind jetzt auf einmal gelöst, oder? Halt doch da sind. Oder einen wieder einholen. Oder eigene Muster, die ich gedacht habe in der ersten Euphorie, die habe ich jetzt überwunden. Auf einmal holt mich das wieder ein. Oder die Probleme, die ich habe am Arbeitsplatz, in der Ehe oder wo immer, ups, die sind ja doch noch da. Ich habe jetzt Jesus nicht einfach so weggewischt. Wie geht das jetzt? Und damit zum dritten Punkt. Schritte im Glauben machen. Der Paulus musste den Galatern einen wirklich harten Brief schreiben. Und dabei ein kleiner Ausschnitt: Der euch nun den Geist darreicht und Kräfte in euch wirken lässt, tut er es durch Werke des Gesetzes oder durch die Verkündigung des Glaubens. Gleich wie Abraham Gott geglaubt hat und es wurde ihm zur Gerechtigkeit angerechnet, so erkennt auch, die aus Glauben sind, sind Abrahams Kinder. Nun, er sagt ihnen, schaut, ihr meint, ihr könnt jetzt irgendwie durch Regeln und Gesetzeseinhaltungen und ich muss das und dieses darf ich nicht und so, möchte ich wie Gott dann gefallen und wachsen, oder? Er sagt, das ist völliger Unsinn. Vergesst das. Es ist nur durch den Glauben. Durch den Glauben bist du von Neuem geboren worden. Wir konnten doch überhaupt nichts dazu tun, nur anerkennen und dann im Glauben annehmen. Und so ist der Heiligungsprozess und die Erneuerung genau gleich. Es geht nur durch Glaubensschritte. Nun, was ist der Glaube? Der biblische Glaube sieht etwas, das eigentlich für unser natürliches Auge eben gerade nicht sichtbar ist, man nicht sieht. Ich sehe, dass Gott in mir etwas wirken kann, mich verändern kann. Wenn ich aber jetzt auf mich schaue, dann sage ich, oh, das ist doch unmöglich, schaffe ich nicht. Ich habe da irgendeinen Goliath bei mir, das packe ich einfach nicht. Jedes Mal, wenn diese Person kommt, wieder mit ihnen so richtig beginnt zu sticheln, oder? Da geht es, da kocht es einfach hoch, oder? Da kann ich einfach nichts machen, oder? Da würde ich am liebsten, naja. Und jetzt sage ich, nein, hey, im Glauben sehe ich, Jesus kann das verändern. Er kann das. Aber, und das ist jetzt genau das Spannende, das Zusammenwirken zwischen Gottes Kraft in uns und unserer eigenen Willen, das ist sehr spannend. Und zum Teil vielleicht sogar ein bisschen geheimnisvoll. Aber es ist so, wenn du nicht willst, wenn du nicht den ersten Schritt machst, passiert gar nichts. Oder denk doch an den Petrus. Jesus lief auf dem Wasser. Und der Petrus in seiner Art, der wollte natürlich gerade zu ihm, oder? Er wollte dann auch gehen. Jesus hat gesagt, ja, komm. Dann ist er raus, oder? Ha, tatsächlich, das Wasser trägt. Aber dann, war das Problem? Der Glaube war auf einmal nicht mehr da. Weil der Glaube, der schaut nämlich auf Jesus und seine Kraft. Er schaut auf einmal auf sich und seine Umstände. Pah, dann ging es runter, oder? Da ist er dann schnell gesunken. Also, das heißt, wir schauen nicht auf uns, auf unser Versagen, auf unsere Vergangenheit, weil die könnte uns entmutigen, sondern wir schauen auf das, was im Glauben möglich ist und machen den ersten Schritt im Wissen, ich kann das nicht, oder? Und dann merke ich aber, ich mache einen Schritt, hey, das trägt. Aber es ist nur der Glaube, dass es er macht. Dieses Zusammenspiel, das müssen wir ganz neu, immer täglich erleben. Ich möchte noch drei Punkte ansprechen. Welchen Bereich möchte denn Gott in dir verändern? Das erste ist unser Denken. In 2. Korinther 10 schreibt der Paulus, die Waffen, mit denen wir unseren Kampf führen, sind nicht die Waffen dieser Welt. Es sind Waffen von durchschlagender Kraft, die dazu dienen, im Einsatz für Gott feindliche Festungen zu zerstören. Mit diesen Waffen bringen wir eigenmächtige Gedankengebäude, das ist ein falsches, unlogisches, verdrehtes Denken, zum Einsturz. Das ganze selbstherrliche Denken nehmen wir gefangen, damit es Christus gehorsam ist. Gott möchte deinen Intellekt, deinen Verstand, deine Vernunft, die Bibel spricht manchmal von Nieren, oder? Auf Herz und Nieren prüfen, oder? Das Innerste in dir will er verändern. Das ist ein Bereich. Da möchte er wirken. Ich kann das nur noch so streifen jetzt und bei einer anderen Gelegenheit kann man das dann vielleicht mal wieder vertiefen. Aber das ist so der eine Punkt. Immer dran denken, alle unsere Handlungen, alle unsere Worte beginnen mit unseren Gedanken. Deshalb immer zuerst denken, bevor man redet, oder? Das ist so. Also das heißt, immer Gedanken. Gott möchte deine Gedankenwelt reinigen und aufbauen. Das Zweite, Gott möchte in uns eine Frucht des Geistes bewirken. Ich lese hier nur noch den letzten Teil. Die Frucht des Geistes aber ist Liebe, Freude, Friede, Langmut, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut, Selbstbeherrschung. Das heißt, Gott möchte auch deine Emotionen, deine Affekte verändern. Deine Gefühlswelt verändern, erneuern. Vielleicht bist du jemand, der eben sehr reizbar ist. Irgendetwas Kleines bringt dich gerade auf die Palme. Da möchte er diese emotionalen Verletzungen, die du vielleicht hast, und genau zu dem führen, will er heilen. Oder du bist eben jähzornig. Da möchte er diesen Jähzorn heilen. Oder vielleicht bist du auch eher jemand, der immer Trübsal blast, zu Depressionen neigt oder vielleicht sogar eben depressiv ist, eigentlich ohne Grund. Man fühlt sich niedergeschlagen. Da möchte Gott dich ermuntern. Oder du bist eine ängstliche Person. Gerade jetzt in der Corona-Zeit hast du Angst. Da will er dir diese Angst nehmen. Gott möchte hier wirken. Mach hier einfach Schritte mit ihm. Das Dritte in uns. Sie müssen an der Botschaft des Glaubens festhalten, dem Geheimnis, das Gott uns enthüllt hat, um sich ein reines Gewissen bewahren. Reines Gewissen. Unser Gewissen ist ein Bereich. Und unser Gewissen ist, wenn ich es aus meiner Sicht, ganz eng gekoppelt mit unserem Willen auch. Also zwischen Willen und Gewissen. Und da gibt es dann diese Zusage im Philipperbrief. Und doch ist es Gott allein, der beides in euch bewirkt. Er schenkt euch den Willen und die Kraft, das zu tun, was ihm gefällt. Das Gewissen, das ist quasi der Aufpasser, oder? Wenn wir irgendetwas tun, das nicht ganz stimmt, auf einmal diese innere Stimme und sagt, halt, das ist nicht gut, oder? Das ist das Gewissen. Und das hat Gott in uns gegeben. Nun, das Gewissen, das kann verformt sein, gerade durch die Erziehung, durch die Umstände. Oder wenn wir bewusst Grenzen überschritten haben, kann es auch wie abgehärtet werden, abgestumpft werden. Und so muss Gott unser Gewissen wieder ganz neu schärfen, formen, damit es wirklich seine Funktion, seine Wächterfunktion ausüben kann. Um eben dann bei unserem Willenszentrum, dort wo wir entscheiden, sagen, jawohl, dass das gut zusammenspielt. Und dann haben wir gelesen, Gott schenkt sogar den Willen. Nebst der Kraft, oder, die wir dann brauchen. Und ich weiß nicht, ob ihr das kennt, oder? Ich meine, die Verse sind ja auch sehr bekannt. Der Geist ist willig, aber das Fleisch ist schwach, oder? Das ist so ein Vers. Oder der Paulus im Römer 7 hat da ausgerufen, ich verstehe mich selbst nicht, oder? Manchmal handle ich und mache etwas, das ich eigentlich gar nicht will. Also irgendwie, mit dem Willen ist es nicht immer so einfach. Gott will, dass du willensstark wirst, dass du einen starken Willen hast, geleitet durch den Heiligen Geist. Das kann er bewirken. Das ist einer der Bereiche, in denen er diese Veränderung in dir bewirkt. Das würde jetzt natürlich noch viel Stoff beinhalten, aber einfach nochmals zur Erinnerung. Er will dein Denken, deine Vernunft, das will er erneuern. Er will deine Emotionen, deine Gefühle erneuern. Er will dein Gewissen schärfen und deinen Willen erneuern, dass du wirklich willensstark sein kannst und geleitet sein durch den Heiligen Geist. Gut, was nimmst du mit? Ich habe gesagt, oder 3 ist eine ganz gute Zahl, eben, kann man sich gut merken. 3 offene Geheimnisse jetzt. Wir Menschen lernen, gerade auch im emotionalen Bereich, im Bereich der Werte, sehr stark durch Nachahmen, Beobachten. Wir schauen auf Jesus, den verherrlichten Jesus, die wunderbare Jesus, wie ihn er gelebt hat. Und wir verehren unseren Herrn. Wir haben ihn von Herzen gern. Und deshalb schauen wir auf ihn und möchten so sein, wie er ist. Nachahmen. Das Zweite, wir tauschen uns aus mit Gott. Wir bringen ihm all unser Zu-Kurz-Kommen, all unsere Freude, wir tauschen uns aus täglich. Wir lassen uns aber auch von seinem Wort ansprechen. Und in diesem Austausch findet Veränderung statt oder ich erhalte Hinweise, wo Veränderungen anstehen. Und wenn ich diese Hinweise habe, dann mache ich drittens Schritte im Glauben. Ich gehe einfach Schritt für Schritt und sage, Herr, du hast es versprochen. Ich mache diesen Schritt. Ich kann mir nicht richtig vorstellen, wie ich in diesem Punkt, wo ich meine Schwächen habe, wie das gehen soll. Oder vielleicht habe ich auch Mühe zu vergeben. Es kommt immer wieder hoch. Und so weiter. Jeder hat so seinen Rucksack oder mit Sachen. Glaube daran, dass der Herr mit dir diesen Weg geht und diese Veränderung stattfinden wird. Die wird stattfinden. Mach dich auf den Weg. Aber eben, es ist nicht dein eigenes Tun. Und du kannst nicht auf dich stolz sein und nachher, wow, ich habe es jetzt geschafft, sondern es ist dann genau der Moment, wo ich merke, hey, Gott hat dieses Wunder in mir bewirkt, sodass es täglich immer wieder neu passiert.